Ich grüße euch alle ganz herzlich im Namen Jesu. Und wir haben gerade eben schon gehört von der Gebetsstunde, die wir jetzt gestartet haben. Wie gesagt, alle 14 Tage. Und der heutige Text, der ja vorgegeben ist, nämlich 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 8, da werden wir feststellen, dass es auch viel um Gebet geht. Und so würde ich sagen, habe ich das Thema genannt: Gebet ist durch nichts zu ersetzen. Ich will nicht sagen, dass Gebet alles ist, aber es ist durch nichts zu ersetzen. Wir haben ja Anfang Mai damit angefangen, den ersten Timotheusbrief hier durchzunehmen. Und Paulus hat ihn geschrieben, der Apostel Paulus. Bei seiner dritten Missionsreise hatte er seinen Mitarbeiter Timotheus dabei. Er ist auch ein geistliches Kind von dem Apostel Paulus, offensichtlich also durch ihn zum Glauben gekommen. Den hatte er mit. Und jetzt schreibt er hier etwa im Jahre 63 nach Christus an diesen Timotheus, der zu diesem Zeitpunkt hier in Ephesus ist, eine Gemeinde, in der Paulus und Timotheus auch längere Zeit waren. Und dort hat er die Verantwortung, die Leitung dieser Gemeinde. Und Paulus schreibt aus Rom ihm Anweisungen für diese Gemeinde. Es war auch nicht unbedingt alles Gold, was glänzt dort in Ephesus. Wir hatten es schon im ersten Kapitel gehört, dass auch ihr Lehrer dort Fuß gefasst hatten. Und so gibt der Apostel Paulus hier mehrere Ermahnungen an Timotheus. Und heute werden wir uns mit den ersten 8 Versen aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, beschäftigen. Ich möchte mal die ersten 4 zunächst vorlesen. 1. Timotheus 2, ab Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, Jesus, dass wir hier wieder bei diesem herrlichen Sonnenschein zusammenkommen dürfen, dass wir diese Freiheit haben, die Versammlungen zu besuchen und Gemeinschaft mit dir und untereinander zu haben. Und ich danke dir auch, dass du uns diesen Bibeltext aufschließt. Ich wünsche mir, dass es auch etwas Praktisches für jeden von uns hat, dass wir Erquickung erfahren und dass uns die Wichtigkeit des Gebetes wirklich noch einmal ganz neu vor Augen gestellt wird. Amen. Wenn man in diesem Text mindestens einen Vers unterstreichen sollte oder anmarkern sollte, dann finde ich, ist es dieser Vers 4, den ich zuletzt vorgelesen habe. Gott will. Ja, was will er denn? Wir müssen die Bibel aufschlagen, wenn wir Gottes Willen erkunden wollen. Da werden wir verschiedene Stellen haben und feststellen, dass es gar nicht so schwer zu begreifen, was Gott von uns Menschen, insbesondere von seinen Kindern will. Zum Beispiel heißt es, dass er unsere Heiligung möchte. Das ist doch eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen, vielleicht manchmal etwas schwerer zu praktizieren. Oder wie hier eben in Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ein gewaltiges Unterfangen. Und das Erstaunliche ist, wen möchte er damit hineinnehmen in das Boot für diese Rettungsaktion der Menschen? Dich und mich, uns einfache Menschen, möchte er mit hineinnehmen. Er hat nicht die Engel in erster Linie dafür benutzt, sondern uns Menschen, die wir bereits zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind, um auch anderen diese frohe Botschaft weiterzusagen. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Fangen wir doch mal von vorne an und warne euch gleich vor, der erste Vers, da werde ich mich ziemlich lange wahrscheinlich aufhalten, denn dort sind 4 Begriffe, auf die wir ganz kurz eingehen. Ich lese nochmal Vers 1. Paulus schreibt: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Viele Bibelstellen haben statt das Wort Flehen bitten. Ich persönlich werde jetzt auch das Wort bitten, auf das Wort bitten eingehen. Da ist mir als erstes eine Stelle eingefallen in Matthäus 7, Vers 7. Da heißt es: Bittet und es wird euch gegeben werden. Der Jesus sagt dort in der Bergpredigt ganz einfach: Bittet und es wird euch gegeben werden. Man kann das noch ein wenig konkreter fassen, wenn man Johannes 14, 13 mit dazu nimmt. Da heißt es: Und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Also, was wir im Namen Jesu beten, was wir in seinem Namen beten, sagt der Jesus, das will ich tun. Warum? Damit der Vater im Himmel verherrlicht wird. Kann es sein, dass du schon mal gebetet hast und das Gebet wurde nicht erhört? Es kann vereinzelte Gründe geben, warum das Gebet nicht gleich oder gar nicht erhört wird. Ganz einfach, Johannes 16, 24, da sagt auch der Herr Jesus: Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Also es hat schon was auf sich, dass wir in seinem Namen beten. Aber was bedeutet das eigentlich konkret? Ich denke, in seinem Namen beten hat etwas damit zu tun, dass wir in seinem Sinne beten. Dass wir nach seinen Vorstellungen beten, so wie Jesus vielleicht auch beten würde. Wenn Gott meine Bitte nicht erhört, dann kann das Gründe haben. Ich nehme ein simples Beispiel. Herr Jesus, du siehst, dass ich mir so gerne eine Villa mitten im Grünen am Kröpke in Hannover vorstelle. Kannst du das nicht bewirken? Bitte schenke es doch, dass es so kommt, dass ich so ein Angebot bekomme. Ich glaube, der kann lange bitten. Es ist nicht unbedingt im Namen Jesu. Es ist nicht unbedingt im Sinne Jesu. Wisst ihr, bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Das ist schon mal wichtig. Und zwar bedeutet das eben in seinem Sinne. Man kann nämlich auch sehr egoistisch beten. Ich schlage mal 1. Johannesbrief auf. Kapitel 5, die Verse 14 und 15. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Wenn wir in seinem Willen bitten, wenn wir das wissen, dann hört er uns, wenn wir in seinem Namen beten. Also wenn ich jetzt sage, schenk mir doch diese Villa und ich füge dann dem Gebet vielleicht an, im Namen Jesu, dann denke ich, jetzt muss es doch klappen, aber es wird immer noch nicht klappen. Denn es kann passieren, dass wir etwas nach unseren Gelüsten beten. Ich will mal hoffen, dass ich jetzt hier die richtige Stelle habe. Jakobus 4. Da lese ich mal die Verse 2 und 3. Ihr begehrt etwas und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das ist also die erste Möglichkeit, dass wir nie was empfangen. Warum? Weil wir nicht bitten. Und jetzt, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Aha, das ist der Knackpunkt. Beten in seinem Namen bedeutet, so beten, wie der Jesus auch beten würde. Und wenn wir beispielsweise beten, möchten doch Menschen zum Glauben kommen. Ich bitte für den und den, dass er zum Glauben kommt. Das ist ein Gebet, was Gott gerne hört. Denn Gott will ja, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Überprüfen wir einmal unser Gebetsleben, unsere Gebete. Ist es eigensinnig, von mir zu beten, aus irgendwelchen Gründen? Denke ich nur an meinen Vorteil oder gehe ich ins Gebet, um ein Segen für andere zu sein, um etwas Gutes zu erbitten? Vier Dinge, die uns im ersten Vers begegnen, flehen bzw. bitten. Dann kommen die Gebete. Bei dem Wort Gebet, da habe ich gedacht, ist das nicht eine Stärke gewesen der ersten Christen in Jerusalem? Und da möchte ich einfach mal drei Stellen aus dem Anfang der Apostelgeschichte vorlesen. Ich denke, das war sehr prägend für die erste Gemeinde und das kann uns zum Vorbild dienen. Da haben wir erstmal Apostelgeschichte 1, Vers 14, das war noch kurz vor Pfingsten. Dort waren alle Jünger zusammen und dann heißt es in Vers 14, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Dort kamen sie zusammen, um gemeinsam zu beten, einmütig, eines Sinnes. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Bibel unterscheidet ja grundsätzlich darin, dass wir einmal im Kämmerlein für uns beten sollen, alleine. Da werden wir durchaus aufgefordert, alleine Gott zu loben, zu preisen, ihm unsere Bitten zu bringen. Oder wie wir es hier in den meisten Bibelstellen, die ich habe, was das Gebet betrifft, dass wir es gemeinsam tun, in der Versammlung, im Gottesdienst, in der Gemeinde. Hier sehen wir, dass sie alle einmütig verharrten. Verharrten, das ist nicht so ein 2-Minuten-Gebet, sondern da bleibt man dran. Ich glaube, der verstorbene Hans-Peter Reuer hat mal ein Buch rausgegeben mit dem Titel Bete weiter, wenn du Amen gesagt hast. Nach dem Amen bete weiter. Dankeschön. Nach dem Amen bete weiter. Bete intensiv, ringe darum. In Epheser 6 lesen wir von der Waffenrüstung Gottes, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Und das hört damit auf, dass dort auch das Gebet ganz besonders angesprochen wird. Wir sind in einem Gebetskampf, wir dürfen nicht aufhören. Nach dem Amen bete weiter. Also sie verharrten in dem Gebet. Und dann lesen wir direkt nach dem Pfingstereignis in Kapitel 2, Vers 42 der Apostelgeschichte. Dort ist jetzt die erste Gemeinde entstanden und da heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und in den Gebeten. Ich glaube, es ist nicht untertrieben, wenn man sagt, die Gebetsstunde in einer Gemeinde ist der eigentliche Motor der Gemeinde. Wenn wir etwas erreichen wollen, und so bin ich dankbar, dass wir jetzt wieder trotz Corona mit solch einer Gebetsstunde angefangen haben, da können wir vor dem Thron Gottes kommen und da wird etwas geschehen. Wenn wir einmütig im Gebet verharren, eines Sinnes sind. Das war einer der wichtigen 4 Säulen nach Vers 42 hier für die erste Gemeinde. Sie kamen zusammen, um in den Gebeten zu verbleiben. Und wisst ihr, wie das konkret aussah? Die letzte Stelle dazu, Apostelgeschichte 4, Vers 31. Da lesen wir, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Da bewegte sich die Stätte. Ob wir das hier auch noch erleben werden, dass unser schönes Gebäude anfängt, sich zu bewegen durch unsere Gebete? Selbst wenn Georg schimpfen sollte, tun wir es einfach. beten wir, bewegen wir etwas. Und das ist auch eine gewisse Voraussetzung, nicht nur für eine Gemeinde, sondern auch für dich und mich ganz persönlich. Wenn wir von dem Heiligen Geist erfüllt sein wollen, wenn wir nicht so ein träges, bequemes Christenleben leben wollen, dann kommen wir an dem Gebet nicht vorbei. Ohne Gebet geht es nicht. Beten wir, suchen wir die Gemeinschaft mit unserem Herrn, lesen wir sein Wort, da redet er zu uns, beten wir zu ihm, da dürfen wir zu ihm sprechen. Und wir werden vom Heiligen Geist erfüllt werden. Kommen wir zurück zum 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Wir sind immer noch im ersten Vers. Da ist jetzt davon die Rede, dass wir Fürbitten für alle Menschen tun sollen. Fürbitten. Wisst ihr, dass Hiob einmal ganz klar den Auftrag bekommen hat, für andere zu bitten? Hiob, ich glaube, es ist das letzte Kapitel, ja, Kapitel 42. Wer die Geschichte von Hiob kennt, der weiß, dass er in einer großen, großen Not war und Freunde waren dort von ihm und sie haben ihm manche gut gemeinte menschliche Ratschläge gegeben. Und da heißt es dann in Versen 7 und 8 in Hiob 42, und es geschah, nachdem der Herr jene Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas und Teman, mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde, denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet, wie mein Knecht Hiob. Und nun nehmt euch 7 Stiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und jetzt kommt es. Und Hiob, mein Knecht, soll für euch Fürbitte tun. Nur ihn will ich annehmen, damit ich euch nichts Schimpfliches antue. Soweit. Wir dürfen, wir sollen Fürbitte für andere Menschen tun. Das kann sein, wenn sie vielleicht krank sind. Das kann sein, wenn sie Nöte haben, verschiedenster Art. Das kann sein, wenn sie noch nicht gläubig sind, dass sie zum Glauben kommen. Das ist ja ein Hauptthema in unserem Text. Gott will, dass Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir dürfen einzeln oder auch als Gemeinde Fürbitte für andere tun. Wir werden ja auch gleich noch feststellen, für welche Menschengruppe hier speziell angesprochen ist. Was mich am meisten bewegt, vielleicht, wenn ich an Fürbitte denke, ist Lukas 23, 24. Dort hat der Jesus am Kreuz folgende Worte gesagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Fürbitte für seine Mitmenschen, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, die ihn verspottet. Wir dürfen auch Fürbitte tun für andere in verschiedensten Bereichen. Der Herr Jesus übrigens, er ist jetzt im Himmel. Auch er ist ein Fürsprecher. Man kann das Wort Fürsprecher gebrauchen für uns. Und der Heilige Geist, der in uns ist, so wie wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung, auch er ist ein Fürsprecher. Im Gegensatz zu dem Fürsten dieser Welt, im Gegensatz zu Satan, der uns ständig nur verklagen will und es auch tut. Gut, dass wir diese Fürsprecher haben, die sich für uns verwenden. Wir dürfen auch so sein. Der vierte und letzte Begriff in Vers 1, 1. Timotheus Kapitel 2, Danksagung. Ich denke, das ist auch etwas ganz Wunderbares. Wenn wir nicht nur mit Bitten und mit diesem und jenem kommen, sondern wenn wir Gott loben und preisen. Wir wissen doch, danken schützt vor Wanken und loben zieht nach oben. Das dürfen wir niemals vergessen. Dazu möchte ich auch ein oder zwei Bibelstellen nennen. Philipper 4, Vers 4, leicht zu merken. Da heißt es in Vers 4 und folgenden: Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und was ist die Folge? Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. All unsere Gebete, all unser Flehen für uns selber, für Umstände, für Personen, all das dürfen wir mit Danksagung dem Herrn bringen. Wir dürfen ihm schon danken beim Gebet, dass er Gebete nach seinem Sinne erhört. Ich glaube manchmal, je mehr wir Gott im Gebet loben und danken, desto weniger müssen wir ihm Sorgen bringen, desto weniger müssen wir uns sorgen, je mehr wir ihn preisen und ihm Danke sagen. In Epheser ist auch noch eine Stelle, die ich vorlesen möchte. Das sind die Verse 18 bis 20 in Kapitel 5. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Ja, wie denn? Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Allezeit dürfen wir unseren himmlischen Vater mit unseren Bitten, mit unserem Danken am Thron behelligen. Er möchte unsere Gebete hören. Natürlich weiß er längst, was wir uns wünschen. Aber es ist wie bei meinen Enkelkindern. Ich möchte gerne, dass sie auch ihre Gedanken äußern mir gegenüber, wenn sie etwas bitten, wenn sie etwas haben möchten. Und ich denke, so ist es auch mit dem himmlischen Vater und uns. Wir dürfen, wir sollen mit Danksagung zu ihm kommen. Und die höchste Form des Gebets ist, denke ich, die Anbetung, wenn wir gar nicht etwas von ihm fordern oder sonst was, sondern wenn wir einfach ihn, weil er Gott ist, weil er allmächtig ist, weil er so gut ist, wenn wir ihn einfach anbeten, ihm einfach danken, dass er ist und darüber hinaus für das, was er getan hat. Ja, Bitten, Gebet, Fürbitte, Danksagung. Und für wen? Wir haben es gehört, für alle Menschen. 1. Timotheus 2. Zum Beispiel, jetzt komme ich auf Vers 2. Für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Ich glaube, das ist wichtig, heute mehr denn je, dass wir für die Menschen, die politische Verantwortung tragen, dass wir für sie beten. Ich weiß nicht, ob du mit allem einverstanden bist, was da im Moment so abläuft. Eins ist sicherlich, es ist keine leichte Entscheidung, die die Regierung zu treffen hat. Und wir müssen beten, dass sie wirklich Weisheit von Gott bekommen und in richtiger Art und Weise entscheiden. Und mit dem Ziel unter anderem, das klingt jetzt ja beinahe ein bisschen egoistisch, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit oder man kann auch sagen Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir auch dafür beten dürfen, dass wir hier weiterhin, sage ich mal, in einer Religionsfreiheit leben dürfen, wo wir ungestört zusammenkommen dürfen, wo wir Gottesdienst feiern dürfen, wo das den Politikern deutlich wird oder die darüber zu bestimmen haben, dass das weiterhin möglich ist, dass wir in Gottesfurcht und man könnte es anders ausdrücken, in einer gewissen Heiligkeit, Heiligung hier gemeinsam zusammenkommen dürfen. Natürlich dürfen wir auch beten und ich denke, das ist das Allerbeste, was Politikern, auch Politikern wie allen anderen erleben können, dass sie zum Glauben kommen, dass Menschen in der Regierung an den Herrn Jesus Christus glauben oder zum Glauben kommen. Ich glaube, das wäre uns bestimmt nicht zum Schlechten. und auch natürlich den Betreffenden. Also wir dürfen für Menschen in der Verantwortung, auch für Lehrer und andere beten, damit wir zumindest so doch gewisserweise ungestört zusammenkommen dürfen, dass wir weiterhin die Gemeinschaft erleben dürfen. Und die Verse 3 und 4, dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist ein gewaltiges Ziel, ein gewaltiger Wunsch. Gott möchte nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehre und lebe. Er möchte nicht, dass man als Sünder in die Ewigkeit geht und dann die ewige Gottesferne erleiden muss, sondern dass wir vom breiten auf den schmalen Weg kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir für Mitmenschen beten. Es geht um die ewige Zukunft. Bei unseren Angehörigen, bei Menschen, die uns ans Herz gewachsen sind, bei Menschen grundsätzlich, die uns über den Weg laufen. Ja, es ist eine so wichtige, gewaltige Aufgabe, Menschen auf Jesus Christus hin anzusprechen und, was damit immer gepaart sein sollte, auch ein entsprechendes Verhalten an den Tag zu legen, einen Wandel, der Gott die Ehre gibt, wenn wir Menschen ansprechen. Aber all das wird deutlich möglich sein, wenn wir zuerst ins Gebet gehen, wie wir hier die ganze Zeit gesagt haben. Wenn wir für Menschen beten. Als meine Oma nach 15 Jahren bei den Zeugen Jehovas zum Glauben an den Herrn Jesus kam, hat sie ab dem Zeitpunkt für mich gebetet. Wir hatten relativ viel Kontakt, sie wohnte eine Etage unter mir zu dem Zeitpunkt, dass ich zum Glauben komme. Nach einem Jahr war ich in einem persönlichen, echten Tiefpunkt. Und ich glaube, das habe ich letztendlich dem Gebet meiner Oma zu verdanken, dass ich bereit war, in diesem Tiefpunkt eine Evangelisationsveranstaltung zu besuchen. Über 14 Tage ging sie, ich war fast jeden Abend dort. Und am letzten Abend durfte ich mich dann für den Herrn Jesus, für ein neues Leben entscheiden. Ich glaube, die allermeisten Menschen, die zum Glauben kommen, die haben jemanden hinter sich, der für sie gebetet hat. Beides geht Hand in Hand. Für jemanden beten, aber auch dann jemanden ansprechen auf die frohe Botschaft. Der Herr Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, als er mit ihnen unterwegs war, in Matthäus 9, die Verse 35 bis 37. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das war, denke ich, eine ganz entscheidende Aufgabe, ein Auftrag Jesu, das Evangelium zu verkündigen. Und er lehrte seine Jünger dabei an, wie man das tun sollte. Und auch hier wird deutlich, wichtig und ohne dem geht es nicht, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Weiß nicht, ob du die Gabe hast eines Evangelisten. Wenn nicht, darfst du dich dennoch aktiv beteiligen daran, an diesem großartigen Auftrag, dass Menschen zum Glauben kommen, indem wir dafür beten, dass auch andere sich aufmachen und ihnen das Evangelium sagen. Das ist die eine Sache, dass wir dafür beten, dass Menschen da sind, die selbst vom Herrn Jesus erfüllt sind, und dieses weitergeben an ihren Nächsten. Und dennoch bleibt auch die Frage an dich persönlich, an mich persönlich: Inwieweit sind wir Zeugnis in dieser Welt? Wenn wir mal schon etwas weiterlesen in unserem ersten Timotheusbrief, da heißt es dann ja, ich lese ruhig ab Vers 5, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Das ist das Zeugnis. Jesus ist gekommen, um für uns zu sterben. Dafür bin ich eingesetzt worden, schreibt Paulus, als Herold und Apostel, man kann auch sagen als Verkündiger und Apostel, ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Ja, der Apostel Paulus, er war ein auserwähltes Werkzeug Gottes in seiner Hand. Insbesondere sollte er die Nationen zum Herrn führen. Er war ein Verkündiger, er war ein Apostel, ein Lehrer der Nationen. Vielleicht sagst du, na, das trifft ja auf mich nicht ganz so zu. Was wir alle sind, nach Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wir, die wir den Geist Gottes haben, wir sind Zeugen Jesu. Wir sollen den Herrn Jesus bezeugen, angefangen zu Hause bis dahin, wo der Herr uns hinführt. Ich lese doch mal Apostelgeschichte 1, Vers 8 buchstäblich vor, sicherlich bekannt. Ähnliche Verse gibt es weiter in den Evangelien und in der Apostelgeschichte. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Der Heilige Geist wird in uns etwas bewirken, dass wir das Wort Gottes immer besser verstehen, und er wird in uns diesen Wunsch erwecken, dass wir auch anderen Menschen dieses frohmachende und freimachende Evangelium weitersagen. Es fängt bei unserer Haustür an, vielleicht sogar innerhalb unserer Familie, und der eine oder andere wird den Auftrag haben bis ans Ende der Welt. So steht es ja auch in Römer 10 passenderweise. Die Verse 14 und 15. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Und da dürfen wir entsprechend unseren Fähigkeiten uns mit einreihen, dass wir Verkündiger der frohen Botschaft sind, dieses einzigartigen Evangeliums. Was könnte denn unsere tiefe Motivation sein, um unser Eigenleben aufzugeben und ein Segen für unsere Mitmenschen zu werden? Nicht mehr wie die meisten Menschen eigensüchtig leben, nach dem Feierabend Füße hoch, das war's. Nein, ein Segen für unsere Mitmenschen. Ich glaube, im zweiten Korintherbrief ist uns solch ein wunderbarer Motivationshinweis gegeben. 2. Korinther 5. Da lese ich mal ab Vers 14. Und das gilt jetzt für die, die den Herrn Jesus erfahren haben. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist. Und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wenn wir weiterlesen, stellen wir fest, wir wären Gesandte oder Botschafter an Christi Stadt genannt. Von uns soll das Wort ausgehen, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist ja wirklich das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ist das unsere Botschaft? Oder reden wir nur vom Klima, reden wir nur von Corona? Das ist das Wort, was die Menschen brauchen. was wir selber immer wieder für uns persönlich aufnehmen müssen. Ich komme zurück auf unseren Text, 1. Timotheus 2. Einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Vielleicht haben wir es noch im Ohr, wir haben dieses Lied gehört. Als wahrer Gott und Mensch warst du hier. Das ist diese einzigartige Botschaft. Nicht, dass der Mensch irgendetwas anstellen muss, um möglichst in den Himmel oder zu Gott zu gelangen, aus eigener Kraft. Das versuchen ja alle Religionen. Nein, stattdessen das eine Evangelium: Gott kam zu uns Menschen in seinen Sohn Jesus Christus, der sich erniedrigt hat, der Mensch geworden ist, aus Fleisch und Blut, allerdings ohne Sünde. Das ist der gewaltige Unterschied. Jesus Christus, als er hier auf Erden war, ist wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Wenn die Menschen ihn haben reden hören, dann merken sie, das ist etwas Außergewöhnliches. Es waren einmal römische Soldaten geschickt worden, die waren eigentlich gewohnt zu gehorchen. Die sollten ihn gefangen mitnehmen. Die hörten ihn predigen. Die sind ohne ihn wiedergekommen und sagten, wir haben noch nie einen Menschen gehört, der so gesprochen hat. Welch eine Vollmacht. Auch wenn er Wunder tat, wenn er Heilungen tat. Sie zeichneten ihn aus als den Sohn Gottes. Gott, der in diese Welt gekommen ist, weil wir ihm nicht egal sind, sondern weil er uns retten möchte. Aber er war auch gleichzeitig wahrer Mensch. Gib mir zu trinken, sagte er zu der Frau im Jakobsbrunnen, mich dürstet. Er hatte das Bedürfnis zu schlafen, sich auch mal zwischendurch auszuruhen. Er hatte einen sehr aktiven Tag in der Regel. Viele suchten Hilfe bei ihm. Jesus Christus. Einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. 1. Timotheus 2, Vers 6, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Ja, nicht unsere guten Werke verschaffen uns einen Platz im Himmel, sondern es ist ein Lösegeld gefunden worden. Er ist der Einzige, der uns mit dem Vater im Himmel versöhnt hat, als er unsere Schuld und Sünde dort am Kreuz von Golgatha getragen hat, stellvertretend. Wie heißt es so schön? Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und Paulus sagt dann, dafür bin ich eingesetzt worden, als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nation in Glauben und Wahrheit. Wir sehen, das Gebet ist durch nichts zu ersetzen. Vor allem, vor allen Dingen steht das Gebet. Auch wenn du morgens schon aufstehst, bevor du in den Tageslauf hineinbegibst, bevor vielleicht die Sorgen dich überwältigen wollen, suche den Kontakt mit unserem himmlischen Vater. Bete im Namen Jesu. Lies sein Wort. In seinem Wort möchte er uns mitteilen, was der Wille Gottes ist. Und dann, danach, gehe und tue das, was der Herr dir aufgibt. Sei vielleicht neben deinem normalen Beruf, neben deiner Tätigkeit als vielleicht Ehefrau und Mutter ein Zeuge Jesu Christi. Da ging einmal jemand in Jerusalem spazieren, ein Tourist, und er sah so einige Bauarbeiter, die dort in der Hitze mühsam einige Steine auf den Weg zurechtlegten und mit dem Hammer in die Erde einhämmerten, machten alle nicht unbedingt so einen freudigen Eindruck. Und einer, der lächelte dabei, als wäre es eine echte Kleinigkeit. Und dann fragte er ihn, und sie sprachen die gleiche Sprache, wieso bist du so fröhlich? Ja, ich bin Christ, ich warte auf die Rückkehr meines Herrn Jesus Christus und das macht mich fröhlich. und nebenbei hämmer ich hier die Steine ein. Beten wir, leben wir mit dem Herrn und seien wir ein Zeugnis. Der letzte Vers, den ich noch lesen möchte aus unserem Text, ist der Vers 8. Und da sehen wir wieder, dass es zum Gebet wieder hingeht. Da sagt Paulus, er ermahnt die Christen in Ephesus: Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ja, die Männer haben schon grundsätzlich eine Hauptverantwortung. Deswegen spricht er hier speziell die Männer an. Vielleicht, weil sie sich auch manchmal etwas schwerer tun mit dem Gebet als so manche Frauen, als manche Schwestern. Aber er sagt den Männern an jedem Ort, und damit ist die Gemeinde gemeint, in der Gemeinde, sie sollen mit einem guten Beispiel vorangehen. Sie sollen heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ich glaube, das Wort heilige Hände steht hier für ihren heiligen Charakter. Ich glaube, das ist auch zum Abschluss nochmal wichtig, dass wir nicht drauf lossündigen und jetzt beten wir einfach, sondern dass wir wirklich mit gereinigten Händen, mit heiligen Händen, mit einer heiligen Gesinnung ins Gebet gehen. Dass wir uns immer wieder, wenn uns Sünden passieren, und das wird uns passieren, dass wir sie bekennen und Gott vergibt uns und dann dürfen wir, sei es persönlich in der Stille oder wie hier in der Gemeinde, heilige Hände aufheben. Ich glaube nicht, dass hier in erster Linie eine spezielle Haltung gemeint ist, Gebetshaltung, sondern dass das die Betonung auf Heilige ist. Und einer, und damit möchte ich abschließen, der, denke ich, für sein Gebet bekannt war. Der Halbbruder Jesu, Jakobus, schreibt von ihm, dass dieser Mann ein Beter war. Wir schlagen Jakobusbrief zum Abschluss auf. Kapitel 5 ist auch wie eine kleine Zusammenfassung. Da heißt es ab Vers 13: Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Was ist das für ein Vorrecht? Selbst bei Kontaktverboten dürfen wir füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Einer, der heilige Hände aufhebt. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Elia, der Prophet Elia, war ein Mensch wie wir. Und er betete. Die Frage ist, sind wir aber auch ein Mensch wie Elia und beten? So hat er den Himmel bewegt. Und eine betende Gemeinde bewegt den Himmel. Amen.